Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Felix ist am Klavier.
Am Klavier.
Altehrwürdigen Steinway Piano.
Ist das schon die Aufnahme?
Das ist die Aufnahme und du spielst jetzt ein paar schöne Akkorde.
Ja.
Das klingt sehr schön.
Ja, diese Akkorde haben eine Geschichte am heutigen Tag. Ich bin nämlich wieder hier im Studiokomplex.
Ja.
Im unterirdischen Studiokomplex in Neukölln bei dir. Bei mir geht Schlag auf Schlag, ne? Morgen geht die Tournee los mit die höchste Eisenbahn. Also
wo ist Tourauftakt?
Leipzig. Aber wenn ihr das hört, ist schon vorbei, weil wir zeichnen relativ früh auf. An einem Mittwoch und die Folge kommt erst Dienstag.
Ja.
So transparent sind wir. Aber heute Morgen war ich im MoMA. Und ich meine nicht im Museum für Modern Art, sondern im Morgenmagazin.
Ah.
Warst du da schon mal?
Ja, lange her. Lange, lange ist es her.
Im MoMA.
Ja.
Und da habe ich nämlich auch diese Akkorde
auf dem Klavier. Da muss man um 4 Uhr aufstehen und so, ne?
Um 5 Uhr fuhren wir vom Proberaum zum MoMA.
Ah, Horror.
Und da spielte ich auch diese Akkorde. Das sind Quartenakkorde.
Ja.
Habe ich als Jazzbotschafter habe ich diese Art Akkorde heute Morgen im Morgenmagazin gespielt.
Was?
Quartenakkorde.
Ja, das gibt's doch mal nicht.
Ja, wirklich. Um die Quarte, den Zauber der gestapelten Quarte, der Quartstapelung, auch einem älteren Publikum näher zu bringen.
Und, hat's geklappt?
Hat wunderbar geklappt. Muss ich sagen, wir haben ja letztes Mal über Professionalität geredet, ne?
Ja.
Also einmal, man kommt da an, baut auf, die haben einen Techniker für den Klang im Studio, tipptopp, alles, leger, da noch so ein paar Gehilfen, läuft alles gepatcht, wunderbar. Also man spielt tatsächlich einen Song eine Minute, einen Song 2,5 Minuten.
Mhm.
Genau, aber das läuft alles wahnsinnig reibungslos. So lässig mit dem iPad, das ist ja mittlerweile so. Der Monitormix, der wird ja mittlerweile vom iPad auf der Bühne.
Aber geht's dir auch so, dass wenn jemand mit dem iPad ankommt, dass du immer noch so ein bisschen suspicious bist? Ob das auch so profimäßig ist?
Ich lieb's jetzt, weil man immer sagen kann, stell dich mal neben mich. Wenn's kacke klingt, dann kann man mal sagen, stell dich mal neben mich, hör doch mal, was ich meine.
Ja.
Und
ich habe mir denke immer, hat wohl nur für ein iPad gereicht.
Also das ist dann, da kommt der ganze Sound raus. Aus dem iPad.
Ja, ich will natürlich, dass da eine Neve-Konsole steht.
Ja. Und dann geht man aber nochmal in den Keller und da sitzt noch einer im Keller.
Ja.
Mit so einem richtigen fetten Studio, mit so Neumann-Boxen und so einem geilen Pult. Und der macht dann den Sendesound.
Ja.
Wunderbar.
Hast du alle kennengelernt auch?
Habe ich alle kennengelernt. Und Dunja Hayali hat natürlich auch wieder moderiert.
Ist wieder am Start.
Wie eine Eins. Muss man sagen, wir haben ja über diese letzte Woche über diese Moderiermaschinen gesprochen.
Ja.
Und da war einer da, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das war so ein bisschen der Warm-Upper. Der hatte natürlich auch keine Ahnung von Höchste Eisenbahn, glaube ich. Aber das ist dann super, dass ihr wieder da seid. Dieses eine Lied, Der Himmel ist blau. Das ist mein Lieblingslied, richtig gut. Und das ist von der ersten EP. Das habt ihr damals hier gespielt. Haben wir nie, aber behauptet. Aber einfach diese
Begeisterung.
Journalistische Professionalität, auch Geschichten zu erzählen.
Ja.
Also Relotius-mäßig, aber so in gut, in lieb.
In lieb, ja.
Und man mag dann ja auch nicht widersprechen, weil er ist ja so.
Haben wir halt der Himmel gespielt.
Genau.
Ja.
Dann auch danach, wow, jetzt habe ich ein neues Lieblingslied von euch und so. Also wirklich so eine richtige Euphorie.
Ja.
Und auch dann die beiden Hauptmoderatorinnen, auch super professionell. Wow, Höchste Eisenbahn, das klingt ja richtig geil hier morgens. Toller Sound, danke, dass ihr da seid. Man glaubt ihnen alles.
Ja, klar.
Also nur nochmal zum Thema Moderationsmaschinen. Guckt euch das mal an. Ich glaube, die haben keine Ahnung von der Musik. Ich weiß noch nicht mal, ob denen das gefällt. Aber es überträgt sich trotzdem.
Ja, die Energie ist da, ne?
Ja.
Muss man schon sagen. Und das halt morgens um 6 Uhr.
Ja.
Das muss man ja auch erstmal mitbringen.
Ja, der eine, der uns betreut hat, der ist Werkstudent, der hat morgen letzten Arbeitstag und dann erstmal nach Indonesien mit seiner Freundin für einen Monat.
Du hast ja aber komplett socialized dann beim CDF.
Ja, klar.
Hast sie alle kennengelernt.
Das sind auch meine Rundfunkgebühren.
Ja, klar. Dann will ich auch ein bisschen Freundschaft.
Genau. Ja, klar. Gab auch kleine so Orangensaft aus so kleinen Fläschchen und Brezeln.
So große? Mit Schnittlauch und Butter?
Nee, da muss man zu Ditch.
Okay.
Das gibt's nur, oder beim RTL gibt's das.
So.
Nee, genau, aber das habe ich jetzt hinter
mir. Aber es gab so einen Einheizer, sag mal, so einer, der das Publikum ein bisschen auf Vordermann bringt.
Ja.
Weil ich war mal vor langer, langer Zeit in den 90er Jahren, ich glaube, bei Bärbel Schäfer.
Aber ja, als Gast.
Als Gast, ja. Also nicht als Talkgast. Aber ich war mit einem da, der als Talkgast geladen war. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen, weil ich weiß nicht, das ist jetzt verjährt. Das ist wirklich verjährt. Aber ich war da und dann haben wir uns eine schöne Zeit in Köln gemacht, da wurde das aufgezeichnet und ich erinnere mich nämlich auch noch an diesen Einheizer, der eigentlich so eine Art Stand-Up-Programm gemacht hat, damit das Publikum einfach die ganze Zeit reagiert, einfach ans Reagieren gewöhnt wird. So. Wobei dann die Show überhaupt nicht lustig war. Aber es ging einfach darum, dass das Publikum schon mal so in den Mut kommt.
Das ist, glaube ich, auch ein richtiger Job gewesen damals.
Ja.
Auch so für Leute, die so ein bisschen lustig sind, so Comedy-mäßig, bisschen einheizen. Aber die hatten auch sowas. Der war jetzt natürlich eher so ein bisschen auf dieses ältere Publikum, sag ich mal.
Ja.
Oder etwas gesetzter. Weil man kann ja als Live-Gast dann ins MoMA-Café im ZDF. Also da waren wirklich Leute, die quasi da ja so freizeitmäßig einfach da ins Studio kommen und sich das angucken.
Diese Energie musst du ja auch erstmal mitbringen, dass du halt dir sagst, so, heute Morgen stehe ich mal extra früh auf, dann gehen wir mal ab ins MoMA.
Ja, genau, ab ins MoMA.
Und Kaffee trinken.
Der hat die, genau, schönes Käffchen und ein Brot schmieren und ganz gemütlich mit der Dunja da in den Tag kommen. Und er hat dann auch, dieser Einheizer, hat dann aber auch den so ein bisschen so erklärt, hier gucken Sie in die Kamera, hier oben sehen Sie immer, was gerade läuft und so. Und was ist das Wichtigste am Fernsehen? Was ist das Wichtigste?
Was ist das Wichtigste?
Das Gesicht. Gucken Sie mal ein bisschen freundlich, da freuen wir uns. Gucken Sie mal, seien Sie freiwillig hier. Gucken Sie mal, seien Sie freiwillig. Ja, also absoluter Superprofi. Ich bin einfach nur voller Liebe. Er hat es einfach drauf gehabt.
Den Gag hat er wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gemacht.
Meinst du? meinst du, der war nicht spontan?
Nee. Ja gut. Willst du noch was zum Morgenmagazin wissen?
Habt ihr denn abgeliefert?
Also, ja, war, glaube ich,
grundsolide.
Absolut grundsolide.
Und meint ihr, also die große Frage ist ja immer, also lohnt sich das? Also guckt morgens jemand zu, der dann tatsächlich auch das Eisenbahnticket kauft?
Ja, wir haben es jetzt ja nicht in der Release-Woche gemacht. Es gibt die mehr oder gab in der Vergangenheit die mehr, also ich war jetzt auch zum wiederholten Male im Morgenmagazin. Es gibt die mehr, dass wenn man in der Release-Woche, Veröffentlichungswoche, da erscheint, dass das die Plattenverkäufe nochmal so richtig ankurbelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Am Ende fragt man sich ja immer, woran hat es gelegen? Ja,
genau. Also wir waren nicht im Morgenmagazin, ja, kein Wunder.
Man weiß es immer nicht.
Ja. Das ist aber auch, das ist noch mal härter als im Radio. Das ist ja wirklich, man spielt einen Teaser eine Minute, dass wir im Proberaum tatsächlich vor diesem Stück mit diesen Akkorden. Das heißt, der Arbeitstitel war immer Clapstick, aber der Titel auf dem Album ist Ich sehe mich an und ich sehe dich. Und da spiele ich dann diese Akkorde. Und das haben wir auf eine einminütige Teaser-Version richtig eingeprobt. Haben wir nochmal geprobt.
Echt?
Habt ihr das damals auch gemacht? Kurzversion geprobt?
Ich glaube, ja.
Und dann haben wir ein Lied ausgespielt, dann haben wir tatsächlich 2,5 Minuten ist der Slot und da haben wir genau dieses Leben, weil das ist 2:30.
Okay.
Und das haben wir dann, da war der Schlusston quasi noch im Abspann.
Stimmt.
Haben wir genau getimt.
Eisenhart wird dann auch ausgeblendet, ne?
Ja, ja, klar. Das wird dann, also das ist. Und die haben aber die Ruhe weg, ne? Zack, und wir schalten wieder zurück aus Bonn. Na, Bonn nicht, aber keine, aus irgendeinem anderen Studio.
Ja.
Knaller. Naja, dann habe ich auf jeden Fall erstmal wieder zurück zum Proberaum, kurz nach Hause, Lillelur gemacht, war ja früh aufgestanden, ne?
Ja.
Und jetzt war ich gerade beim American Fitness.
Ja.
Falls wir mal irgendwie wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, ich könnte mehrere Stunden über American Fitness reden, weil ich wirklich fasziniert bin von diesem magischen Ort in Neukölln. Das war Bali von Neukölln. Da war ich gerade und ich habe mich was gefragt. Die Leute lieben ja auch an dem Podcast so ein bisschen die Heldenreise, die Entwicklung.
Ja.
Und gerade bei dir ist ja viel passiert. Du trinkst nicht mehr, du bist sober.
Ja.
Du trägst jetzt Anzüge. Ja. Du telefonierst beim Joggen mittlerweile, weil du so fit bist.
Ja, genau.
Und jetzt fragen sich die Leute, aber wann gehst du in die Muckibude?
Und ich traue mich da nicht so richtig rein, obwohl da sind ja auch Familienmitglieder von mir
hier
angemeldet.
Und ich habe dir vorhin was geschickt, wo ich dachte, das könnte dich heiß machen oder zumindest, sonst ist das einfach ein Verbraucherhinweis für die Impros. Im American Fitness auf dem Karstadt-Hermannplatz gibt es samstags um 18 Uhr Schachboxen.
Ich weiß, ja. Also Schachboxen ist ja große Tradition in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, das wurde hier erfunden.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte, das war irgendwas mit Stefan Raab.
Nee, der hat mit Schach nichts zu tun.
Okay.
Also nicht, dass ich wüsste. Nee, aber das gibt es schon seit den Nullerjahren. Ich glaube, in den Anfang der Nullerjahre wurde das in Berlin tatsächlich erfunden. Eine Runde Schach, eine Runde Blitzen. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass du halt quasi so
hoch. Eine Runde hauen, eine Runde blitzen.
Eine Runde boxen,
eine Runde. Ja, du hast gesagt, das ist eine Runde Schach, eine Runde blitzen.
Ah, Entschuldigung. Eine Runde hauen, eine Runde blitzen, genau.
Okay,
du bist halt so hoch gepumpt durch die eine Runde, dass es halt total schwer wird, sich zu konzentrieren auf eine kurze Partie. So.
Ja, ich dachte,
dieses hoch runter des Kreislaufs,
ja.
So, das ist die Herausforderung bei diesem Sport. Nach wie vor bleibt bei mir hängen, ich muss mich hauen, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ich habe gedacht, sonst können wir das als Tandem machen vielleicht.
Kennst du Schachtandem eigentlich?
Ja, aber soll ich die Regeln erklären hier
nochmal? Du spielst dann Schach und ich hau mich.
Ach so, gleichzeitig.
Ja, das wird so wie Staffel.
Ach so, ja, ich mache immer die Schachrunden,
du machst
die
Haurunden.
Ja, gut, das können wir gerne machen. Ich glaube nur, das ist nicht erlaubt.
Ja, vielleicht gibt's da so Turniere.
Ja, aber dann kannst du ja auch gleich Schach spielen,
Ja, ich dachte, wie als Podcast-Staffel.
Vielleicht gibt's das große Podcast. Ich träume von sowas wie so ein Podcast-Schachboxen. Und dann kann ich mich mit Felix Lobrecht kloppen, während du Schach spielst gegen den anderen. Oder ich boxe mich mit Jan Böhmermann, während du Schach gegen Olli Schulz spielst. Weißt du? So Schachboxen-Tandems, podcastmäßig.
Aber wir können die nicht so sehr promoten, Jan und Olli. Das geht nicht. Also Ich will nicht, dass die so bekannt werden wie wir.
Ach so, nee, stimmt. Das ist auch eher ein Indie-Tipp. Das stimmt. Das ist übrigens eine perfekte Überleitung, wo ich gleich zu meinem nächsten Thema komme. Ich habe Sendedruck, merkst
du? Wahnsinn. Du kommst hier rein mit einer Energie.
Ja, die Energie ist hoch, immer Hochstatus. Und ich bin jetzt hier zu dir gefahren mit dem Leimroller, natürlich. Das präferierte Verkehrsmittel in Neukölln. Und ich habe ja gemerkt, die Weserstraße mittlerweile kein Pflasterstein mehr, weit und breit.
Das ist doch überhaupt nicht wahr.
In der Weserstraße?
Ach so, in der Weserstraße.
Ja, ja. Du wohnst ja in einer geheimen anderen Straße, die in der Nähe der Weserstraße.
In der Weserstraße ist alles mittlerweile zugekleistert.
Ja, ist geil. Da kann man einfach so durchzischen. Keine Pflastersteine.
Ja,
kleine Randnotiz. Also war großer Dank an die Stadtverwaltung hier, ans Bauamt Berlin. Man sagt ja immer, hier sei Stillstand, hier geht nichts.
Nee, aber
das haben
sie
gut gemacht.
Ja.
So, und jetzt möchte ich aber mal über dich sprechen.
Ja, na endlich.
Bisschen Werbung von wegen Podcast-Schachboxen. Ich habe ja einen Podcast gehört, der heißt Musikmacher.
Ah ja.
Der hat mir sehr gut gefallen.
Ja?
Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Da war ich zu Gast.
Kleine Empfehlung, Lambert bei Musikmacher.
Ja.
Weil... Das ist ja wirklich toll, wie du ablieferst, wenn man dich nicht die ganze Zeit unterbricht. Und wenn du auch einen Gesprächspartner hat, der so, wo du das Gefühl hast, du sagst nicht irgendwas schon zum 10. Mal. Das war wirklich toll, weil das ist so natürlich mal ein bisschen Greatest Hits für alle Leute, die Elka Jazz hören. Aber du dröselst das nochmal richtig gut auf mit der Neoklassik. Ihr redet viel über Neoklassik.
Ja, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht ganz drin im Thema, weil die Aufzeichnung dieses Podcasts hat vor über einem Jahr, ich glaube vor eineinhalb Jahren stattgefunden.
Ach so, krass.
Ja, ja, ist schon echt lange her.
Merkt man gar nicht.
Ja.
Zeitlos.
Zeitlos, ja, nee, über Neoklassik kann man immer reden. Was hat dir denn daran am besten gefallen, wenn wir jetzt über mich reden?
Ich habe einfach so die Gesprächsdynamik und dass du da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gehst und das so ein bisschen differenziert an dieses ganze Thema Neoklassik rangehst, finde ich sehr informativ. Möchte ich den Impros empfehlen.
Super, danke.
Musikmacher.
Ja, freut mich.
Du hast nicht nochmal gehört.
Doch, aber das ist auch schon wieder ein Jahr her. Also ich habe das dann irgendwie nochmal gegengehört, ob da irgendwas Schlimmes drin war oder so. Und habe auch gedacht, Mensch, das war doch gut. Genau, weil das ist ja ein Thema, was hier ein bisschen zu kurz kommt, weil du dich eigentlich immer nur darüber lustig machen möchtest.
Ja, und das habe ich jetzt gemerkt. Genau, ja. Ja, ja, das ist, das fand ich aber gut. Aber das war mir gar nicht klar, dass das so lange her ist. Okay.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall.
Musikmacher-Podcast ist schon die zweite Folge raus. Aber wenn er so weitermacht in dem Tempo, dann kommt er aber nicht auf 126 Folgen. Sag ich mal ganz freundlich.
Ja, ja, wir sind aber wahrscheinlich sein großes Vorbild. Er wird irgendwann wöchentlich senden.
Finde ich aber gut. Fand ich sehr, sehr gut. Vielleicht kommt da jetzt was.
Ja.
Also genau, hört da mal rein. Und sonst würde ich eigentlich gerne noch mal ein paar Nachträge liefern.
Ja, bitte.
Weil wir letzte Folge gesprochen haben über Musik und Krieg.
Ja.
Und da sagtest du ja sowas wie, es wäre cool, wenn es so einen Hans-Zimmer-Soundtrack gäbe für die Bundeswehr. So,
naja, auf dem Schlachtfeld jetzt.
Ja, genau.
Also, was heißt cool? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es effektiv wäre.
So.
Ja.
Und jetzt habe ich mich erinnert, weil ich vor gar nicht so langer Zeit einen anderen, noch schon wieder Podcast, einen anderen Podcast gehört habe, den ich sehr, sehr liebe. Der heißt Was bisher geschah. Das ist so ein History-Podcast.
Ja.
Und wer schon genervt ist von einer Doppelfolge Das Internet, würde ich sagen, Pustekuchen, weil was bisher geschah, gab es ein vierteiliges Special über Fürst Otto von Bismarck.
Ja.
Sehr, sehr gut. Also wirklich ein ganz, ganz toller Podcast.
Der Erfinder der Krankenversicherung.
Ja, genau. Und auch des Mineralwassers. Our Man in Aumühle.
Our Man in Aumühle,
Friedrichsruh.
Ja, genau. Ich war mal im Bismarck-Museum in Aumühle.
Natürlich.
Ich habe ein Referat gehalten in der 9. Klasse über Bismarck. Habe eine 1 bekommen und dann hat der Lehrer das Referat verloren, weil es halt so gut war, dass er wahrscheinlich jemand weiß,
das
war nicht.
Genau. Das hat ja das Bildungssystem gefährdet.
Ja. Hat mich schwer begeistert, der Bismarck auch. Ja.
Ja, fand ich sehr gut. Und da ist mir was aufgefallen, das wurde nämlich in dem Podcast erzählt. Es gibt ja die preußischen Kriege. Und da gibt es ja den preußisch-dänischen Krieg.
Ja.
Du weißt es natürlich als Hamburger, dass ja ein Teil von Hamburg, also Altona, früher mal dänisch war.
Das weiß ich, genau. Ja.
Genau. Und da sind wir natürlich auch alle sehr, sehr froh, dass das nicht mehr dänisch ist.
Ja, der Schutzwall übrigens, den es dann damals gab, zwischen den Hamburgern und den Dänen, verlief über das Schulterblatt.
Ja, und stell dir das, also ich meine, das ist ja der absolute Horror. Stell dir vor, man würde zu Ikea nach Altona fahren und müsste dann in Kronen zahlen oder so.
Ja, Horror.
Absolut. Dass
wir die losgeworden
sind. Gut, dass wir die Dänen los sind. Also,
die machen jetzt schön Lillelur da oben.
Und Lillelur da oben. Und da muss man sagen, hat natürlich einen Teil das preußische Heer. Und zwar, das hat mich wirklich fasziniert, diese Geschichte, die da erzählt wurde. Also es gab dann so einen Krieg an der Schlei. Das preußische Heer trifft auf das dänische. Die Schlei ist aber irgendwie zugefroren und die Dänen kommen über die Schlei, die Preußen kommen über die Schlei und die Dänen verschanzen sich in der Düppelner Schanze. Düppeler Schanze.
Mhm.
Und jetzt haben die Preußen bei dem Militärmusiker Gottfried Piefke,
guter Name,
haben sie wirklich für die Erstürmung der Düppeler Schanzen, also die wussten, es ist eine klare Übermacht, sie wussten, das ist eine Frage der Zeit, wir können diese Schanze einnehmen, müssen sie stürmen, haben aber wirklich gesagt, schreib uns einen Marsch für die Erstürmung der Düppeler Schanze.
Wirklich?
Ja, und ist das nicht der Wahnsinn?
Und du hast den wahrscheinlich jetzt parat, kannst den performen.
Ich würde das mal, dass das mal so
bei dir, intonieren,
dass das dir mal so ein bisschen ins Ohr geht. Ja. Der Düppeler Schanzenmarsch von Piefke. Und du musst dir aber wirklich vorstellen, das ist quasi, das ist nämlich genau das,
was also der wurde komponiert, um das einzunehmen.
Und der wurde live gespielt bei der Erstürmung.
Ja, Wahnsinn. Also es ist quasi genau das, was ich meinte, Hans Zimmer. Ja,
genau. Und der geht, weil ich habe da hier so eine kleine Note, der geht so.
Sehr gut.
So ungefähr. Das ist der Düppeler Schanzensturmmarsch.
Man muss aber sagen, offensichtlich gute Laune an der Front.
Richtig.
Also wenn ich jetzt an Hans Zimmer denke, das ist ja so dramatische Musik, lange Streicher. Genau.
Ja, also ich würde jetzt wirklich...
Quintfallsequenz.
Ich krieg wirklich gleich Bock, so einem Dehnen das Bajonett in die Rippen zu stechen, wenn ich das höre. Also wirklich gut, aber gut gelaunt.
Gut gelaunt.
Heiter. Ja. Das ist, finde ich, ganz toll, dass das ja genau diesen Zweck erfüllt. Ein Live-Soundtrack. Und jetzt ist das Ding der Piefke... Der Komponist Gottfried Piefke, der hat das selbst auch dirigiert. Und der Legende nach hat eine Kanonenkugel ihm den Taktstock aus der Hand gerissen, sodass er dann mit dem Degen weiter dirigiert hat. Ist das nicht das absolute Militärmusiker-Romantik pur, oder?
Boss-Move. Ja. Wobei Adorno hätte gesagt, naja gut, den Dirigenten brauchen wir eh nicht. Ja, das stimmt. Ist scheißegal, ob er mit dem Degen rummacht oder mit dem Taktstock.
Und das am Anfang, dieses Signal, was man da gehört hat. Das ist das preußische Zapfenstreichsignal. Ja. Das hat er da verarbeitet.
Okay, das kommt öfter vor.
Genau, das ist so ein sogenanntes Hornsignal.
Ja, okay.
Das er da verarbeitet hat künstlerisch. Ja. Und da habe ich nämlich nochmal gedacht, wie geil sind eigentlich Märsche?
Weil, ja, ich bin da nie so richtig reingefuchst.
Ja, aber ich eigentlich auch nicht bis vor kurzem.
Ja.
Aber, was ich zum Beispiel, ich hatte mal einen Klavierschüler und der hatte so ein Keyboard-Schüler war das sogar. Und der hatte ein älterer Herr, der im Flughafen arbeitete.
Ja.
Und immer zum Keyboardunterricht kam zu mir in die Musikschule. Und der hatte in seinem Heft so einen Marsch, der ging so.
Na klar, aus dem Zirkus.
Ne, das ist der Radetzky-Marsch.
Ja, aber der läuft doch im Zirkus immer, oder?
Oder meinst du?
Ach ja, stimmt.
Das ist der Einmarsch der Gladiatoren. Aber das ist der Radetzky-Marsch, ist aber passt auch, finde ich, super in Zirkus. Und der ist von, das ist ein österreichischer Marsch. Von Johann Strauss, aber Vater. Mhm. Weil wenn wir von Johann Strauss reden, reden wir immer von Johann Strauss Sohn.
Das ist der also, bei der Reichskulturkammer aktiv war.
Schöne blaue Donau, Wiener Blut, Fledermaus.
Warte mal, im Moment, Richard Strauss.
Nein, Johann Strauss.
Ach, der Sohn. Vater von Johann Strauss.
Johann Strauss Sohn ist der Sohn von Johann Strauss Vater.
Ja, ja, okay, jetzt verstehe ich.
Und Johann Strauss Vater ist aber wiederum der Komponist vom Radetzky-Marsch.
Okay, ich bin kurz falsch abgebogen. Ja, also nicht der aus der Reichskulturkammer.
Nee, nicht Richard Strauss. Ja, nein. Ja. Der mit den geilen Walzern.
Ja.
Das ist.
André Rieu hält ihm am Leben, kann man eigentlich sagen.
So, genau. Aber finde ich, fand ich schon immer schmissig.
Ja.
Ja, also den Radetzky-Marsch. Oder nicht? Es geht doch gut rein.
Ja, geht gut rein.
Auch mit dieser kleinen Chromatik auf der Terz. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, man kennt das ja so aus der Großeltern- oder Urgroßeltern-Generation, dass wenn man da mal die Schallplattensammlung findet, dass da so einiges an Marschplatten dabei ist.
Ja, also natürlich in dem hochkulturellen Haushalt, in dem ich groß geworden bin, natürlich nicht.
Ja, aber viel Märsche.
aber ich weiß, dass diese Platten, die lagen rum auf jeden Fall.
Ja.
Aber das hat ja auch Tradition. Also ich meine, das geht ja immer weiter. In Deutschland wird ja irgendwann sehr bekannt die Technomusik.
Ja.
Und da gibt es ja Leute, die sagen, das ist ja kein Wunder, dass das aus Deutschland kommt, weil das hat ja eigentlich auch so einen Marschcharakter.
Ja, das habe ich mich nämlich aber auch gefragt, was ist die Analogie zum Marsch? Weil guck mal, du musst ja überlegen, das ist ja, der Marsch kommt natürlich aus dem Militär, ist ja klar, zu marschieren, ist ja im Namen. Aber der Marsch hat wirklich starke Popularität in Deutschland, auch so zur Kaiserzeit, also zweite Hälfte 19. Jahrhundert, aber auch in ganz Europa Märsche, in USA Märsche am Start. Guck mal, ich spiele mal hier den deutschen Regimentsmarsch vor. Das geht doch, ist doch irgendwie, was jetzt hier mit der Sechste? Ich will auf was hinaus nachher.
Ja.
Also wir haben
ja.
Die Terz im Radetzky-Marsch, hier die Sechste.
Ja. Also immer so vor.
Ja, Vorhalte. So schöne, ja. Aber so happy Vorhalte.
Ja.
Sehr beliebt.
Und dadurch kommt eine Dynamik zum Ausdruck, ne? Das ist ja auch interessant. Ich finde wirklich, wenn man sich jetzt dabei vorstellt, dass dabei ja wirklich eigentlich gräuliche Dinge passieren müssen, nämlich dass man die Gegner überfällt und abschlachtet und so, ist das schon irgendwie so ein bisschen absurd, sich dabei diese Musik vorzustellen, oder? Also da denke ich, da passt Hans Zimmer eigentlich besser, aber vielleicht um gut draufzukommen und zu sagen, das kann ich nebenher auch machen.
Ja, klar, das ist ja
der
auch,
Marsch vielleicht besser.
Also ehrlich gesagt ist das ja. Also da stecken natürlich so Signale drin, wie das Zapfenstreichsignal. Also und natürlich auch diese Militärinstrumente. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen um die Demoralisierung des Gegners. Stell dir mal vor, ich bin jetzt hier auf dem Weg die Düppler Schanze hoch und die Dänen hören von hinten den Düppler Sturmschanzenmarsch. Dann haben die doch schon keinen Bock mehr, wenn die denken, die gut gelaunten Preußen.
Schnell weg.
Ja. Also das hat ja auch eine Mühelosigkeit. Nee, aber trotzdem, wenn man sich die Musiklandschaft anguckt, des ausgehenden 19. oder frühen 20. Jahrhunderts, die jetzt nicht Hochkultur ist, so Schlaumusik, haben wir ja Operette.
Ja.
Das geht eher aufs Gefühl.
Ja.
Der Walzer, vielleicht so ein bisschen feiner. Walzer ja auch in der Salonmusik, Chopin und so, immer Walzer, eher so chillig.
Ja.
Und der Marsch ist, dachte ich, ist vielleicht eher so ein Pendant der Rockmusik, weil das so ein bisschen fetzig ist. Man hat ja noch nichts anderes, aber wenn man sich so ein bisschen scharf machen will, so gut gelaunt, so zum Saufen, Feiern, ausgelassen sein, sind doch so Märsche super.
Ja, ich möchte da eine Gegenthese zu finden oder ein Gegenargument. Also irgendwie zur Rockmusik, das, was ich mit der Rockmusik verbinde, ist ja irgendwie dann doch auch etwas, dieses Mitgrooven, ist ja irgendwas, wo du dich auch so ein bisschen reinlegen kannst, zurücklehnen kannst irgendwie. Also obwohl es natürlich irgendwie sowas wie Metal oder so natürlich mit viel Spannung
was so powert,
irgendwie
was so geil
spielt. So. Aber trotzdem, ich würde sagen, Rockmusik hat ja schon irgendwie etwas, also aus der Welt, die vor dir ist, so ein bisschen zu entfernen, so zurückzunehmen und so. Während, würde ich sagen, die Analogie zum Techno, die kann ich da schon eher sehen.
Kann ich auch verstehen.
Ja.
Aber eher so EDM, ne, so ein Happy, so ein, nicht so dieser diepe Techno, sondern eher so ein bisschen Eurodance auch oder sowas, ne?
Ja, genau.
Also das irgendwie, aber ich habe dieses Marschgefühl jetzt. Und so, jetzt mal ernsthaft, jetzt nochmal zu dem Marsch, weil das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge gespielt, als es um so den frühen Jazz geht oder so, wie der Jazz zum Jazz kam.
Ja.
Da habe ich, glaube ich, schon mal auf Philip Sousa hingewiesen, den Erfinder des Sousaphons.
Ja.
Das ist ja der mit Abstand beliebteste Komponist in den USA gewesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und alle Leute haben diese Märsche gehört. Also auch da war Marschmusik total wichtig. Also ihr kennt alle. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, natürlich die Ragtime-Musik, die dann folgt, ist natürlich super beeinflusst von diesen Sousa-Märschen oder auch von Marschmusik im Allgemeinen. Und was ich mich nur gefragt habe, wenn man sich jetzt diese Märsche anguckt, diese ganzen bestimmten Melodiken, also so eine Antizipation der Terz von unten, dieses Spiel mit der Sechse, auch sowas, was wir in dem Düppler Schanzenmarsch haben, diese Ich stelle mal die These auf, das ist nicht so rühmlich, aber dass die Harmonik und Melodik des frühen Jazz
auch davon beeinflusst
durchaus Marsch inspiriert ist.
Nee, das ist, glaube ich, jetzt keine, also die These ist, glaube ich, gängig. Du kannst es ja auch in der Instrumentierung von so New Orleans Musik irgendwie total wiedererkennen, also die Art und Weise, wie es gespielt wird, wie es durch die Gegend getragen wird.
Ja, klar.
Ne,
das sind ja Marching Bands.
Das sind ja Marching Bands,
die heißen ja sogar
völlig
so.
Richtig.
Ja.
genau.
Nur ich habe jetzt nur noch mal gedacht, also auch wenn ich jetzt mir einen europäischen Marsch wie den Düppler Schanzenmarsch von 1864 oder den Radetzky-Marsch von, was ich, 1890 nehme. Also so bestimmte Klischees, die du so im frühen Jazz viel hast. Ja. Also gerade ja. Viel die Sechste,
ja.
Viel die Terz von oben, von unten. Ja. Was ist ja im späteren Jazz dann nicht mehr so viel nee, genau. Gibt.
Der Unterschied, und du machst ihn sofort, wenn du auch dann diese Licks spielst, ja, genau. Ist es halt der... ja, du fängst sofort an zu swingen und swingen ist halt zurückgelehnt, ist nicht eigentlich, das ist der Widerspruch, ist nicht nach vorne. Trotzdem, du hast recht, also es gibt diese New Orleans-Umsetzung auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Ja, und auch relativ lange gibt es, also es gibt viele melodische Elemente im Jazz. Also wenn ich, also ich könnte so einen Sousa-Marsch in der Melodik, wenn ich das ein bisschen Ragtime-mäßig spiele, würde ich sofort in so einer Jazz-Harmonik ankommen.
Ja, aber
Jazz-Melodik genau. Ankommen.
Aber es lässt sich halt nicht so gut marschieren dann.
Nein, natürlich nicht. Genau, nur ich, also das ist nur nochmal.
So ein stramm im Marsch bleiben.
Ich wollte nur nochmal darauf hinaus, dass quasi in der DNA der Jazzmusik irgendwie diese Märsche schon drin sind.
Ja.
Genau.
Ja, ich würde auch sagen, da gibt es irgendwie so einen, da gibt es Berührungspunkte, die müssen irgendwo Ende des 19. Jahrhundert.
Ja, genau. Ja, klar, aber so, da bist du, genau. Ja. Also und nur der Einfluss dieser Musik, der ist vielleicht nicht so cool, wie wenn man sagt, ich bin voll von Chopin beeinflusst oder von Beethoven oder sowas.
Ja.
Aber vielleicht hat man im frühen Jazz auch viel Sousa und vielleicht auch Johann Strauss Vater und sogar Gottfried Piefke
gehört, meinst du?
Ja. Ich meine, ja, Entschuldigung, also es ist alles drin.
Ja.
So, aber wir hatten ja diesen Zapfenstreich. Jetzt habe ich mich nämlich nochmal gefragt. Wir kennen natürlich alle, Achtung, ich habe hier eine Trompete mitgebracht. Kennen wir natürlich aus jedem Kavalleriefilm.
Ja.
Also ich war früher wirklich Fanat in diesen Western-Regisseur John Ford. Und der hat so mehrere so Kavalleriefilme gemacht, auch mit John Wayne.
Ja.
Und mein Lieblingsfilm als Kind war Der Teufelshauptmann.
Ja.
Und da ging es um so ein Kavallerieregiment im Wilden Westen. Und in der deutschen Armee, in allen Armeen gab es immer zu jeder Zeit Hornsignale.
Ja.
Trompetensignale, die was Bestimmtes, wie sagt man, also ein Signal waren für eine bestimmte, keine Ahnung, Gefahr oder so, Angriff. Ja. Ich würde dir jetzt gerne mal, ich weiß, was ich gefunden habe, sind die sogenannten Bugle Calls, also die Hornsignale der amerikanischen Kavallerie, die auch heute noch teilweise so verwendet werden bei Festlichkeiten und sowas. Also es war natürlich früher essentiell, du bist auf dem Schlachtfeld und dann hörst du also weißt du, Angriff.
Ja.
Ne? Ist klar.
Dann wissen alle Bescheid.
So, ja, genau.
Jetzt geht's los.
Genau, jetzt geht's los. So, und jetzt würde ich dir gerne mal ein paar Hornsignale vorspielen und du sagst mal so, was du glaubst, was das ist.
Ah ja, gut.
Das ist so ein schönes Spielchen.
Ja.
Also, das fangen wir mal hiermit an.
Feind im Anmarsch.
So ähnlich. Das ist das Warnsignal. Die Truppe soll sich nach einer Übung auflösen.
Okay, ja.
Aber gerade das... Das kennen wir doch irgendwie noch, ne?
Ja.
Das gibt's, ich glaube... Gibt es doch noch immer beim Eishockey, oder?
Ah ja. Ja, stimmt.
Also,
das heißt, das ist ein Erfolgszeichen, oder?
Also
man hat gesiegt oder was?
Nee, Übungs, also es kommt aus der Auflösung der Truppe nach einer Übung.
Ach so, das ist immer noch das.
Okay. Ja, aber dieses, das kennen wir heute noch im Eishockey.
Ja.
So, dann habe ich noch was anderes für dich. Was könnte das heißen? Also es kommen doch so absurde Sachen, dass du kannst nicht drauf kommen bei allem.
Aber das ist bestimmt sowas wie Obacht?
Ja, sammeln zur Formation.
Ach, sammeln zur Formation,
okay. Das finde ich nur, das kennt man irgendwie. Hast du auch schon manchmal gehört.
Ja, das ist doch jetzt wirklich der Feind. Der
sammeln kommt. An einer bestimmten Stelle, Assembly heißt das. Aber jetzt, ich habe noch ein paar gute.
Ja.
Okay, das ist... Sehr dramatisch.
Rückzug.
Nee, andere Richtung.
Vorwärts.
Die Truppe hat sich umgehend an die Waffen zu begeben.
Ah, okay.
Sehr gut. So, aber jetzt kommen wirklich die sehr interessanten Sachen. Da kommst du nicht drauf, was das ist.
Nee, da komme ich nicht drauf.
P. Paycall. Es wird signalisiert, dass der Sold an der Zahlstelle ausgegeben wird.
Da sind die Leute aber ganz schnell. Ja, schnell auf, ganz schnell auf den Beinen.
Ja, wenn dein Booker Ralf hier mit der Trompete vor der Tür steht. Paycall. Ist doch genial, oder?
Ja.
Finde ich wirklich super. Und so ähnlich ist der hier. Ist nicht der Paycall? Muss ja mal so ähnlich wie Paycall. Was brauchen wir noch außer Geld?
Waffen.
Post, das ist der Mailcall.
Ach so, es gibt. Ja. Da kommt dann die von der Frau Post. Die Post oder.
Ja, zum Beispiel. Ja. Von der Liebsten zu Hause. Ja,
von der Liebsten.
Genau. Ja. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich das doppelt hatte. Mailcall, da. Also, das muss man natürlich auch. Nach dem Mailcall ist natürlich auch wichtig. Das ist auch ein Ruf, dass es wird gespielt, der Mess-Call, um der Truppe zu signalisieren, dass die Mahlzeit angerichtet ist.
Ah,
geht für alle Mahlzeiten.
Okay.
Morgens, mittags, abends.
Ja, das klingt auch hungrig.
Ja.
Ja.
Den kennen wir auch, glaube ich, aus dem Western.
Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja,
das ist der Weckruf. Das ist der Wecker.
Und aufstehen.
Genau, und einen letzten wollte ich dir noch zeigen, den finde ich auch sehr gut. Ich weiß, so richtig in der Musik höre ich es nicht, aber vielleicht hörst du es. Ich muss vielleicht ein bisschen anders spielen.
Nee, keine Ahnung.
Das ist der Sick Call. Du hörst es an dieser Triole. Das ist sowieso, als würde man sich fast übergeben, aber man kann es noch aufhalten. Alle Truppen, die eine medizinische Versorgung benötigen, mögen sich bei der Arzmittelausgabe melden.
Ja, was ist, wenn die jetzt so verwundet wurden, dass sie sich nicht mehr vom Schlachtfeld schleppen können?
Haben Pech, Pech gehabt. Pech gehabt, Augen auf bei der Berufswahl, sag ich da.
Genau.
Ja, genau, das wollte ich nochmal nachtragen zum Thema Militär
sehr
und Musik.
Gut. Ja. Ja, also finde ich super, dass wir beiden Lumpenpazifisten da endlich auch mal für Aufklärung gesorgt haben an der Front. Sehr gut.
Nichts ärgert mich mehr als meine jugendliche Unvorausichtigkeit, den Kriegsdienst zu verweigern.
Warum?
Weil wenn ich das jetzt alles hier, diese tollen Märsche und so, was dir da entgangen ist. Die Signale. Ja. Der Düppler-Marsch.
Felix, es ist, glaube ich, noch Platz für dich da. Noch
ja, also bist du wir fit. Auch. Also auch wir als LK Jazz tragen hier unseren Teil bei zur Wehrmachung
des deutschen Volkes.
Ja, genau. Ja, also wir sind wieder dabei.
Ja, klar.
Dank Düppler-Marsch.
Aber hier, wie ist der Weckruf? Da meinte doch der Söder, das ist genau das Problem mit den Deutschen, oder?
Dass sie einen Weckruf brauchen?
Ja, dass die halt nicht aufwachen und deswegen wollen sie nicht an die Front. Die haben halt keinen Bock. Also es geht nicht darum, dass die keinen Bock haben zu sterben, sondern die können halt einfach nicht aufstehen. Aber wenn die halt so einen geilen Weckruf haben, dann laufen die natürlich alle dahin. Dann haben sie sofort Bock.
Oder man lässt den aktuellen Komponisten mal so einen Marsch komponieren.
So Neoklassik, was oder was?
Nee, eher so aus dem Bereich Popmusik.
Ach so.
Also, wie heißt der mit der Mütze und der Brille?
Mark Forster.
Mark Forster, wenn der so einen coolen Marsch komponieren würde.
Marsch Forster.
Ja, Marsch Forster, genau. Das wäre das super. Dann können wir vielleicht was machen.
Ah. Ja. Aber, ja, gut. Meld dich.
Mark.
Wir machen ein Co-Writing mit dir. Machen wir noch mit alles.
Ja.
Alles, bis es an die Front geht, machen wir mit.
Ja. Und dann sind wir weg. Ciao. Ciao.
Ab nach Mallorca. Tschüssi. Matcha Latte.
In die Finca. Sehr gut. Jetzt sind wir durch mit den Nachträgen. Hast du noch was?
Ja, klar, ich habe immer Dinge.
Sehr gut. Warte mal.
Ich wollte mit dir über psychologische Lizenzen sprechen.
Hä?
Was ist das denn?
Was ist denn das?
Naja, wir werden ja ausgenommen von der Musikindustrie. Und es gibt noch ein Feld, das sich da noch ein bisschen zurückhält. Und das sind die Psychologen.
Die nutzen uns noch nicht aus.
Ja, die könnten uns eigentlich auch noch was abverlangen. Also, ich meine, wir geben ja an, was weiß ich, ans Booking, ans Management. Wir geben ans Label, an den Verlag.
Ja.
An Eventim.
Eventim. Ticketing heißt das jetzt.
Ticketing. Ja. Also, die kriegen alle Geld.
Ja.
Aber die Psychologen, obwohl sie eigentlich könnten, machen es noch nicht. Weil ich meine, diese ganzen Umstände haben uns ja eigentlich dazu geführt, dass wir alle therapiebedürftig sind. Und wenn wir es trotzdem hinbekommen, Platten zu machen, dann liegt es ja an den Psychologen. Und deswegen könnten die ja sagen, ja, her mit den Lizenzen. Pass auf, so geschehen mit Brian Wilson. Ich lese mal kurz eine Passage vor.
Brian Wilson ist der ist Mastermind von den Beach Boys.
Beach Boys. Ja. Ich aus dem Buch Not Available, Platten, die nicht erschienen sind, von Daniel Decker im Ventilverlag erschienen. Gelähmt von den Depressionen blieb Wilson meist daheim und nahm so massiv zu, dass er fast 150 Kilo wog. Auch seine Kreativität litt und er schrieb immer weniger Songs. So konnte es nicht weitergehen. Seine Frau Marilyn engagierte den Psychotherapeuten Eugene Landy und Wilson ergab sich seinem Schicksal, um nicht noch einmal in die Klinik zu müssen. 1976 hatte er sich wieder im Griff und lieferte mit 15 Big Ones sein erfolgreiches Comeback. Brian is back, lautete die große Werbekampagne. Und auch wenn die Kritiker nicht begeistert waren, die Fans liebten die Platte. Eugene Landy sah das zum Teil als seinen Verdienst und verlangte dementsprechend seinen Anteil an den Umsätzen der Band. Nachdem er im Dezember seine Kosten verdoppelte, feuerte ihn Wilsons Cousin Steve Love, der Manager der Beach Boys. Also das ist doch absoluter genialer Next Step, oder?
Ja.
Wenn das Prinzip heutzutage Schule machen würde. Ich meine, alle Künstler sind mittlerweile offen für Therapie.
Ja.
Ja. Das ist jetzt kein Tabuthema mehr.
Ich glaube, das Problem ist die Kassenleistung, oder? Dass die Psychologen über die Kasse abrechnen.
Aber wenn man gibt so doch genügend Leute, die auch so das Private
genau, wenn man
das oder Coach ist oder
Coach, wenn man im Privatbereich ist. Also zumindest ein Produzentenpunkt, ja genau, fürs Album. Man hat es ja mitproduziert. Also es gibt ja dieses...
Ja, ohne die würde es nicht gehen. Also stell dir vor, bei Brian Wilson ist doch ein gutes Beispiel. Ja. Der wäre dann in der Klinik geblieben, wenn er nicht diesen Eugene Landy gehabt hätte. Dann hätten die Fans niemals Brian is Back oder wie das Werk hieß, zu hören gekommen. 15 Big Ones.
Finde ich gut.
Ja.
Das, ich meine, auch überhaupt die Leistung anbieten, dass überhaupt jemand diese Platte fertig macht.
Ja.
Also man muss ja nur triezen. Trizen, scheuchen und gut zureden, das klappt ja meistens.
Ja.
Also das größte Problem eigentlich bei einer Fertigstellung eines Tonträgers ist ja meistens sind es ja Entscheidungsprobleme.
Ja.
Und wenn man da jemand hätte, der ihm immer gut zuredet.
Ja. Und das kriegt er so 50%?
Auf jeden Fall ist das ja wichtig. Also man hat ja auch, guck mal, du kannst ja überlegen, man würde ja viel schneller Alben machen, wenn die ganze Zeit jemand noch dabei wäre, der ihm immer auch sagen würde, dass man ein richtig geiler, super talentierter Typ ist.
Ja, das ist auch einfach super. Also ich meine, wenn man mal so dann was veröffentlicht und dann, wie du heute zum Beispiel, heute Morgen dann im Morgenmagazin bist und dann kommen da so Leute und sagen so, ey, geil, der Himmel ist blau und
mehr
so.
Mehr davon.
Und dann merkt ihr gleich, was für eine Energy du da auf einmal hier ankommst. So, ne? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich habe heute Morgen allerdings auch schon ein Interview gegeben, bin ich ganz so wach wie du.
Ja, aber es war ein Phoner. Sogenannter Phoner? Oder ein Zoom. Zoom mittlerweile.
Ja. Aber da war ich auch neben Nagel und der ist ja auch sehr gut im gesprochenen Wort.
Ja.
Klar, er ist Literat, liebe Grüße.
Ja, aber die sind ja im geschriebenen Wort gut.
Ja, aber er kann das umsetzen.
Ach ja, okay, auch also beide, also Country und Western.
Okay. Country und Western, ja. Deswegen hatte ich auch öfter mal, konnte ich auch nachdenken.
Ja.
Ja. Aber du warst dann ja quasi voll drin.
Ja.
Und so. Aber eben, was ich auch mit ihm da vorhin gesprochen habe, es ist auch einfach schön, wenn man so Interesse bekundet bekommt.
Ja.
Ja. Und das ist ja eigentlich das Gleiche. Also Leute, die einfach immer sagen, super, toll, weiter so, ihr seid klasse. Das letzte Kulturprodukt, was ihr erzeugt habt, ist ganz, ganz große Klasse. Das bräuchte man eigentlich 24/7. Ja. Ich glaube auch, das wäre deutlich produktiver. Ich wäre bereit. Ich wäre bereit, dafür Tantiemen abzugeben.
Manchmal sucht man sich aber auch einen Produzenten. Ne? Also reden wir mal über die Rolle des Produzenten.
Ja.
Den sucht man sich ja manchmal, weil der einem Entscheidung abnimmt.
Genau.
Weil der sagt, nee, wir machen das jetzt so. Ist doch voll geil.
Ja.
Und oft ist ja ein Produzent auch ein Psychologe.
Wird oft so gesagt, ja.
Bisschen.
Ja.
Und wenn man
also ich meine, Rick Rubin gerät sich ja genauso.
Genau.
Mit seinem Bart ist ja so eine Art
Guru.
Das ist ein Guru.
So eine Art Guru. Und wenn man jetzt quasi diesen Produktionsteil einfach da rausnehmen würde und nur noch den psychologischen Teil, ist das ja, haben wir ja wieder viel mehr Leute, die da auch auf den Arbeitsmarkt kommen könnten und diese Dienstleistung anbieten.
Ja.
Denn ehrlich gesagt, stell dir mal vor, du bist Psychotherapeut. Du kennst es ja von zu Hause.
Ja.
Und dann kommen da immer irgendwelche Leute mit einer Spinnenphobie, klingeln an der Tür.
Ja, die sind bei uns ein- und ausgegangen.
Ja, und dann ist ja auch irgendwann lästig. Dann will man doch lieber so ein paar flippige Musiker, wo man sich einfach so daneben neben den Arbeitsplatz setzt und dann immer so mit ins Logic reinguckt und sagt, super Plugin, super Sound, ganz toll.
Eigentlich schon.
Ja.
Ja, würde ich auch sagen. Genau. Also lernen wir von Eugene Landy, das Prinzip könnte Schule machen.
Ja.
Ja, willst du noch mehr?
Ja, klar.
Ja, warte mal. Was würdest du sagen, sind eigentlich die John und Yoko des Jazz?
Die John und Yoko des Jazz?
Ja.
Was macht die aus?
Sie spielen zusammen, sie lieben sich.
Ja.
Sie sind spirituell unterwegs.
Dann,
sie sind für den Frieden.
Dann müssen das natürlich John und Alice Coltrane sein.
Ah, sehr gut, richtig. Ja. Genau, es ist mir neulich mal aufgefallen, wurde ja nie dieser Vergleich gezogen, dabei liegt er doch auf der Hand.
Und man muss auch sagen, wie heißt die erste Frau von John Lennon? Julia?
Ja.
Das ist tatsächlich eine starke Parallele, weil John Coltrane hat ja auch, glaube ich, seine erste Frau Naima verlassen für Alice Coltrane, die ja auch so eine Künstlerin war. Die war ja vorher schon
Ja.
Also was heißt vorher schon? Also die war ja aktive so Jazz-Pianistin und Harfistin. So ein bisschen wie John Lennon, der hat ja auch Julia, heißt sie Julia? Nee, seine Mutter heißt Julia. Wie heißt denn seine erste Frau?
Naima.
Nee, Entschuldigung, John Lennon.
Ach so.
Jetzt komme ich durcheinander. Der hat ja auch quasi für Yoko Ono, ja, die eine angesagte Fluxus-Künstlerin war, hat der ja seine Frau verlassen, mit der er ja auch ein Kind hat. Entweder Sean oder Julian ist ja der Sohn aus erster Ehe.
Okay.
Also da gibt es eine gewisse Parallele.
Ja, stimmt. Und weil sie sich ja auch besser verstanden haben, also die zweiten Ehen, die wurden jeweils gewählt, weil aufgrund der spirituellen Ausrichtung. Ne?
Ja.
Also ich glaube, sie haben sich da auch getroffen, weil es bei Coltrane gab es sowieso so eine spirituelle Neuausrichtung, weil mit Jesus hatte er es auf einmal nicht mehr so sehr, weil der als Weißer verehrt wurde. Aber trotzdem, generell war der auf Gottes Suche. Und ja, immer am Anfang eher mit Drogen, später ohne. Und ja, trotz Drogen großes Interesse an Logik und Mathematik. Und wo findet er das?
Im Jazz?
Im Schach.
Ach, okay.
John Coltrane, reiner Schachspieler.
Wirklich?
Ja.
Interessant. Ja. Was hatte der für eine Glaubensausrichtung dann?
Naja, er hat sich für alles Mögliche da interessiert. Mhm. Also, dass viele andere aus seiner Zeit sind ja konvertiert zum Islam. Das hat er ja nicht gemacht.
Das war aber eher eine politische Strömung. Da ging es ja eher um, haben ja sehr viele Leute gemacht aus so diesem Black Panther-Umfeld.
Ja.
Da ging es auch so ein bisschen um diese alte Heimat, die Schwarze in den USA in der Diaspora und eine Religion, die quasi nicht von den weißen Amerikanern war, sondern eher auch afrikanisch.
Ja, und das ist ja auch etwas, was John Coltrane auch durchaus interessant war. Also wie gesagt, dass er diese Verehrung des weißen Jesus hat ihn irgendwie auch gestört. Trotzdem irgendwie, ich glaube, er hat sich dafür, also er ist ja auch dann bei den Buddhisten irgendwie so mit eingestiegen. Ja. Also hat auf jeden Fall da sich informiert und so. Er hat sich dazu nie wirklich geäußert, welchen Gott er jetzt eigentlich super findet. So, aber hat ja erst so mit der Unterstützung von Drogen versucht, ihm näher zu kommen, also dem Gott oder dem Höheren und später ohne, dann durch Abstinenz.
Aber wann war der clean? Also
ich glaube, so die letzten 8 Jahre seines Lebens.
Okay, ja. Also eigentlich sein ganzes, also bei Giant Steps war er schon clean.
Ja, kurz, ich glaube ja, bei Giant Steps war er dann schon clean.
Okay,
ja.
Krass.
Ja.
Nein, weil ich frage mich nur gerade, es gibt ja relativ spät, noch 65, das Album Ascension heißt, spricht man das damit aus. Und das heißt ja Himmelfahrt.
Genau.
Ja. Also das ist, da ist ja.
Die haben diese ganzen späten Alben, Rashid Ali und so, die haben alle diese spirituellen.
Genau, aber Ascension ist ja was, also die Himmelfahrt ist ja was Christliches.
Ja.
Aber gut, man nimmt das dann auch nicht so genau vielleicht, aber auch die Meditations, das ist natürlich was eher Buddhistisches vielleicht.
Ja.
Und aber natürlich auf der A Love Supreme, das ist also wahrscheinlich die zweitpopulärste Platte von ihm, oder es ist die populärste Platte von John Coltrane, ne?
A Love
Supreme. Das ist ja sehr christlich. Da geht es ja um, ist ja ein bisschen angelegt wie so eine Art Messe.
Ja.
Und das letzte Stück, Psalm heißt das, glaube ich, da vertont er ja wirklich so eine Bibelstelle.
Genau.
Und spielt die mit dem Saxophon nach.
Genau.
Schon da drin. Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen Alice Coltrane und John Coltrane?
Naja, ab dem Zeitpunkt mussten sie sich ja nicht mehr so viel absprechen.
Ja.
Also das war ja...
Wegen Free Jazz?
Naja, er hat es nie so genannt, aber ich glaube, es wurde freier und freier gegen Ende hin. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Alice mit dabei war, spielten jetzt gemeinsame Proben oder so keine große Rolle. Damit gehst du natürlich im großen Konfliktpotenzial schon mal aus dem Weg.
Ja.
Ich glaube eigentlich, Free Jazz Couple, das kann gut funktionieren.
Ja.
Weil du eigentlich nur so diese Momente auf der Bühne teilst, die wunderbar sind und diesen ganzen Nervkram mit Proben und so kannst du eigentlich auslassen.
Und ich kann mir auch vorstellen, der Free Jazz spielen hat ja auch was wahnsinnig Enthemmtes, Entgrenztes.
Ja.
Das wirkt sich bestimmt auch positiv auf andere Bereiche der Beziehung
absolut,
aus.
Absolut, ja, ein intimer Akt, kann man schon so sagen. Ja. Genau, und das ist natürlich super, wenn man das auf allen Ebenen teilen kann.
Ja, aber ich glaube, wenn der Haussegen schief hängt und dann soll man so ein richtig gelöstes Free Jazz Konzert spielen, kann ich mir vorstellen, dass das dann wieder auch Stress gibt.
Bestimmt, ja. Aber wir gehen ja davon aus, dass die sich gut verstanden haben und vielleicht ja auch dadurch, weil sie sich so öffnen konnten über die Musik, dann sowohl auf der spirituellen Ebene, auf der musikalischen und natürlich, da profitiert die persönliche Ebene natürlich automatisch.
Ja.
Ist ja klar.
Naja.
Suchen wir nicht alle nach jemandem, der uns wirklich versteht.
Ja, wie ist denn das bei John und Yoko? Das ist ja musikalisch so richtig zusammengekommen, ist das ja nicht.
Ja, außerdem, man hörte ja auch davon, dass er sie trotzdem irgendwie gerne immer noch verprügelt hat. Das hörte man von John Coltrane jetzt nicht. Also vielleicht waren die erfolgreicher in ihrer Suche nach Gemeinsamkeit.
Aber es gibt...
Da willst du nicht drüber reden. Du willst nicht, dass John Lennon jemanden
verprügelt hat. Naja, es gibt ja immer, also aus so einer Ecke, sagen wir eher so der feministischen Kritik, gibt es ja sehr früh Kritik an seinem Stück, wie heißt das, Run for Your Life.
Ja.
Wenn man sich den Text da mal genauer anguckt, da ist auch schon relativ explizit auch beschrieben, wie er der alten Germa eine überziehen würde.
Ja, in Norwegian Wood fackelt er ihr Haus ab, weil ja, sie ihn nicht ranlässt, oder?
Da ist schon so, also es gibt das Potenzial, es wundert uns jetzt nicht. Genau. Nein, ich kam nur auf diese musikalische Zusammenarbeit, weil ich habe neulich ein Video gesehen, wo John Lennon und Chuck Berry und Yoko Ono mit so einer Backing-Band zusammen Musik machen.
Ja.
Und Yoko Ono hat ja, also manche Leute finden es total super, manche Leute eher befremdlich, hat ja so einen speziellen Gesang, der eher dem Schrei nahe ist. Und dann gibt es einfach so diesen schönen Moment, wo sie so dann in ihren Schreigesang übergeht und Chuck Berry so ganz interessante Gesichtsausdrücke hat.
Ja. Ich kenne das Video.
Ja, das ist toll.
Es macht sich ein Befremden in seinem Gesichtsausdruck auf jeden Fall bemerkbar.
Ja,
ja, würde ich auch sagen. Naja, Lester Young. Lester Young ist hier ein Begriff?
Lester Young, ja.
Ja.
Absolut. Lester Young, glaube ich, auch aus Kansas City.
Ja.
Kann das sein? Das ist der in den frühen Jahren, glaube ich, bei Count Basie gespielt.
Genau.
Dann rüber nach New York. So ein bisschen vielleicht leicht in der falschen Zeit geboren, weil so im ausgehenden Swing Age und aber gilt so als quasi der Gegenspieler von Coleman Hawkins, der so ein bisschen so der Proto-Bebopper ist mit dem Röhring-Sound. Und Lester Young immer sehr, sehr melodisch, sehr gefühlvoll, auch immer in der hohen Lage. Man sagt, weil er eigentlich auf dem C-Melody-Saxophon angefangen hat und nicht auf dem Tenor, was ein ganz so ein höher ist, das C-Melody-Saxophon, hat er immer diesen hohen Sound gesucht.
Ja.
Dann aber wirklich Probleme mit Drogen, auch mit Gewalt, glaube ich, mal verprügelt worden.
Ja. Wobei nie Heroin, weil er hatte Angst vor Nadeln.
Ja.
Also, aber er hat viel gesoffen und auch so anderen Kram, aber.
Ja.
Genau.
Und ist dann auch nie so richtig klargekommen. Und ist, ja, aber ist ganz zentraler Saxophonist des Pre-Bebop-Age.
Könnte man so sagen. Also in den 50ern gehörte er eigentlich schon zum alten
Alben. Ja, total. Genau, ja. Und da war er auch eigentlich schon durch. Aber natürlich viele Leute kennen diese Aufnahme mit Billie Holiday.
Genau, also mehrere Aufnahmen mit Billie Holiday, die sich da durchaus zeichnen, dass die ja wirklich einfach wahnsinnig gut miteinander melodinieren können, wie man so sagen. Also sie können, Lester Young begleitet Melodien.
Genau.
Also das ist ja etwas, was es heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt. Also ich weiß nicht, in der Form, dass du eine Sängerin mit einer Melodie begleitest. Also ich würde sagen, ich bin der Einzige, der das noch am Leben hält.
Ja.
Die Tradition von Lester Young.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt kommt. Es gibt so ein Video aus den 50er Jahren, wo da gab es so eine Jazz-Fernsehsendung.
Ja.
Wo so Live-Jazz im Studio gespielt wird. Da sind dann bei Jerry Mulligan, Ben Webster, aber auch Lester Young und Billie Holiday. Und das ist, findet man auf YouTube, Fine and Mellow spielen sie da. Und das ist ein ganz interessantes Video zu sehen. Viele Gefühle drin, du suchst ja die Gefühle, weil das ist doch sehr anrührend, weil man weiß, Lester Young und Billie Holiday, beide relativ abgefuckt und auch kurz vor ihrem Tod beide, also mit irgendwie 50 oder sowas, ne, oder in den 40ern, und treffen sich da wieder im Studio und spielen dieses Stück zusammen, Fine and Mellow. Und das ist eine ganz völlig irre Performance und ein völlig irres Zeitdokument. Guck das mal bei YouTube, wenn ihr das findet. Ja, finde ich super.
Jedenfalls zog ja auch Lester bei Billy ein, nachdem er in seinem Apartment eine Ratte ihn angesprungen hatte. Billy hatte zu der Zeit relativ viel Erfolg und hielt sowieso halb New York aus mit Essen, Geld und Logis. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Das Licht musste brennen. Er hatte Angst vor der Stille. Er hatte sich deswegen extra einen Plattenspieler mit Wiederholungsfunktion zugelegt. Das ist heutzutage sozusagen der Podcast.
Ja.
Genau. Ihr hört uns ja auch jetzt, um eigentlich einzuschlafen.
Ja. Ja.
Klappt nicht, weil wieder so spannende Geschichten über Lester erzählt werden.
Soll ich noch was Aufwachsignal spielen?
Ja, finde ich auch interessant in Bezug auf das, was wir mit Adorno besprochen hatten. Also irgendwie in Bezug auf Sucht, Instagram gegen die Angst vor der Leere, sie aber gleichzeitig befördert. Er hatte Angst vor Nadeln, deswegen hat er selber keinen Heroin genommen. Er schickte Leute raus, die bei ihm im Zimmer gefixt hatten. Er hatte überhaupt keinen Bock und er hatte natürlich auch Angst vor Ärzten.
Ja, man kennt's.
Also er hatte Angst vor Tod und Gewalt.
Gut, ja.
Ging Konfrontationen mit Rassisten aus dem Weg. Anders als Billie Holiday, die sich ja wirklich überall eingemischt hat und irgendwie den Ärger gesucht hat und auch der Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen ist. Er hat eine eigene Sprache daraufhin entwickelt, die auch wirklich sehr interessant klingt. Ich habe sie mal übersetzt gefunden. Wenn etwa ein Schmetterling auf seiner Hand landete, war das ein Zeichen dafür, dass jemand ihn liebte. Er drückte sich in seiner eigenen verschlüsselten Sprache aus und nur wer ihn gut kannte, konnte verstehen, wovon die Rede war. Für diejenigen, die ihn verstanden, war er ein sanfter, in Rätseln sprechender Philosoph. Er hatte eine hohe Whisperstimme. Wie geht's, Lester? Ding dong, es zieht, gerade sind Bob Crosby und noch ein Grauer reingekommen. Oder, wie geht's, Lester? keine Ahnung, keine Augen, schlimme Sachen, die ganzen Päpste sterben. Oder wie geht's, Lester? Sehen heißt Glauben und Hören ist Mist. Ein Kampf ums Leben, weiter nichts. Lester hatte Spitznamen für die Musiker, mit denen er arbeitete. Also gleich folgt noch die Erklärung von ihm. Mit denen er arbeitete. Sweets für den Trompeter Harry Edison. Socks für den Pianisten Bobby Scott. Lady Tate für seinen Mitsaxophonisten Buddy Tate. Denn du bist so kultiviert und du bist so nett und ich muss dir einen Namen mit Lady geben. Du bist nämlich nie sauer auf irgendjemand oder irgendetwas. Das hat ihm natürlich gefallen. Und Lady Day für Billie Holiday, weil er sie so nett fand. Sie fand ihn auch nett und sie nannte ihn Press als Abkürzung für Präsidenten. Die Erklärung Ding Dong war eine Form der Begrüßung. Bing und Bob Crosby waren die Polizei, wie auch Alice Blue Gone. Escit hieß, dass ein Rassist in der Nähe war. Weiße waren Graue und Schwarze waren Oxford-Grau. Es muss ein Wörterbuch dabei haben, um dich mit dem zu unterhalten. Lester hatte Augen für das, was ihm gefiel und keine Augen für das, was ihm nicht gefiel. Frauen waren in verschiedene Arten von Hüten, je nachdem, wie sie in sexueller Hinsicht zu einem Mann passten. In der Musik war der Bassist der Tiefseetaucher. Mhm. Die Hände des Pianisten waren die Leutchen links und Leutchen rechts. Viele seiner Lieblingsmusiker hießen Lady sowieso und Mitglieder seiner Band nannte er manchmal ihr Ladies. Leute, bei denen er sich nicht so sicher war, hießen Miss. Zum Beispiel sein Agent Miss Carpenter. Na, was ich darin lese, ist doch dann irgendwie auf jeden Fall, ist das ja eine interessante Charakterbeschreibung. Irgendwie so, da gibt es ja so eine Sehnsucht nach so aufbrechenden Geschlechterrollen und Wunsch nach Freizügigkeit. Und das Ganze irgendwie schon 40er, 50er Jahre, weil wir irgendwie denken, so, das ist etwas, wo wir nur heute dank der Gen Z irgendwie drüber nachdenken. Finde ich dann doch irgendwie erstaunlich, dass das im Jazz offensichtlich auch damals schon eine große Rolle gespielt hat für ihn.
Ich glaube, Lester Young galt auch als wahnsinnig kultig und diese Sprüche waren, glaube ich, auch, also habe ich auch mal gelesen, dass das wohl auch sehr gerne so ein bisschen imitiert wurde, so eine Kunstsprache, so eine eigene Jazzsprache. Und natürlich auch modisch, er trug ja immer diesen sogenannten Pork Pie Hat, so ein, das ist so ein kleines Hütchen. Und da gibt es sogar von Charles Mingus ein Stück Goodbye Pork Pie Hat.
Ja.
Auf Wiedersehen Pork Pie Hat.
Ja.
Hut. Das bezieht sich auch auf Lester Young.
Genau, aber diese eigene Sprache, das wollte ich auch, nochmal drauf zu, weil ich gerade das Buch gelesen hatte von Keith, wie hieß er doch, der auch Peter Thiel, Keith Johnstone, der auch so eine Übung am Start hat für seine Schüler, dass die Leute erstmal allen Dingen einen anderen Begriff geben sollen. Ja. Und offensichtlich entsteht dadurch irgendwie so ein Gefühl von Freiheit, auch so untereinander entsteht so eine eigene Sprache, hat das Gefühl, man kann sich auf irgendwie verständigen über eine Art, die man nur selber halt, wenn man Teil dieser Gruppe ist, irgendwie zuordnen kann. Und das entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, was wohl für die Gruppe sehr stärkend ist und da irgendwie auch befreiend wirkt und so. Und ich meine, wir kennen das ja auch, also so Neologismen ist ja Wahnsinn, ist ja super, wenn man sowas hat und das irgendwie immer wieder benutzt. Das machen wir ja im Podcast andauernd. Fällt dir irgendwas ein?
Das macht ja jede Gruppe. Irgendwie man hat so seinen eigenen Slang, man hat seine Insider-Witze, klar.
Ja.
Ganz normal.
Genau. Und vor allem dann dieser Bezug, dass es offensichtlich irgendwie etwas ist, was gerade in Improvisation eine Rolle spielt. Also da habe ich die Brücke gesehen, irgendwie, dass es irgendwie etwas ist, was so ein Impro-Theater-Papst irgendwie seinen Schülern aufbürdet, aber genauso irgendwie Lester Young es für sich entdeckt hat. Und
also
sich jetzt meine These, dass das etwas ist, was vielleicht irgendwie auch für seinen Umgang mit Musik irgendwie eine wichtige Rolle gespielt
hat. Ja.
Gegen Ende seines Lebens erklärte Lester seinem Freund Willie Jones seine Philosophie des Spirituellen. Er sagte, ein Musiker ist ein Philosoph und ein Wissenschaftler und er benutzt die Wissenschaft der Musik, um die besondere Philosophie zu vermitteln, der er anhängt. Er hielt Jazz für den Ausdruck der Prinzipien von Demokratie und Gleichheit und meinte, wir haben einen maßgeblichen Beitrag zu diesem Land geleistet und wir sind Amerikaner. Unsere Musik muss melodiös und melodisch und die Lieder müssen allgemein gültig sein. Das ist dann nämlich Gleichheit. Also das ist doch irgendwie interessant, weil das würde doch Adorno überhaupt nicht so sehen.
Also, ich habe es gar nicht genau verstanden. Erklär es mir mal.
Pass auf.
Ja.
Er hielt also Jazz für den Ausdruck.
Ja.
Das ist ja eine gängige Theorie, ne, dass wir darin sehen können, sowas wie Gleichberechtigung, Gleichheit und so. Und die Musik muss melodisch sein.
Ja.
Sie muss nachvollziehbar sein. Ja. Dann ist sie für alle verständlich und dadurch entsteht Gleichheit.
Ja.
Würde Adorno doch jetzt im Dreieck springen und sagen, nee, Moment mal, wenn ihr frei sein wollt, dann braucht ihr einen Perspektivwechsel.
Ja.
Dann müsst ihr euch mit Musik befassen, die halt euch nicht beruhigt oder halt alle aufeinander einstimmt, sondern dann müsst ihr euch mit Musik befassen, die es euch ermöglicht, eine andere Perspektive einzunehmen.
Ja, genau, da haben wir vor ein paar Folgen ja mal über Adorno gesprochen. Mir ist das auch immer wieder aufgepoppt, wenn ich drüber nachgedacht habe, wie sehr sich dann doch dieser in der Jazzmusik dieser europäische Avantgarde-Begriff einfach nicht wirklich gut anwenden lässt. Also weil der, wenn der in Jazz kommt, wenn Jazz irgendwie versucht, Avantgarde zu sein,
ja,
ist er das eigentlich eher in der Imitation von so europäischen Mustern. Weil ich glaube auch, also die großen Innovatoren des Jazz, die frühen Innovatoren, ich glaube nicht, dass Charlie Parker sich als ein Avantgarde-Musiker verstanden hat oder als jemand, der progressiv irgendwas verändert.
Nö, das müsste dann mit Ornette Coleman so langsam losgegangen sein, oder?
Genau, und auch da würde mich auch interessieren, ob er das auch wirklich, also ob auch wirklich diese Protagonisten des Free Jazz,
ja,
ob die wirklich, also in dem selben Maße wie so europäische Avantgarde-Musiker, sagen wir mal, also ein Stockhausen oder sowas, ob die sich da überhaupt in so einem Zusammenhang gesehen haben. Weil also Ornette Coleman hatte auch, das ist auch relativ langsam nachvollziehbar über mehrere Alben, wie der so in den Free Jazz geht. Und dann geht er ja auch schnell auch wieder raus oder macht irgendwie.
Was ja auch mit vielen Protagonisten des Free Jazz passiert.
Genau, ist. Aber also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie in seinem Sinne, das so durchzuziehen. Sondern es gibt von Ornette Coleman, also Sachen, die sind mehr oder weniger Free Jazzig. Und natürlich hat er seinen eigenen Sound und seinen Style. Aber das ist jetzt anders als jetzt so ein Europäer wie Peter Brötzmann, der sagt, das ist jetzt mein Ding, ich bin Avantgarde, ich werde niemals einen schönen Koro Summertime spielen. Das finde ich so erstaunlich. Also das habe ich mich nur wirklich mal gefragt. Es unterscheidet sich doch irgendwie.
Ja, also stark. Genau, diese Biografien, auch Archie Chapp oder so, die haben wir in Europa tatsächlich so nicht. Also wenn du so, genau, wenn sich jemand dem Avantgarde in Europa verschrieben hat, dann war es bis zum Lebensende. Ja, dann wurde das nicht verraten.
Genau,
das stimmt schon. In Amerika hat man da, gibt es da Aufbrechungen, so Leute, die sich da über 20 Jahre mit befassen und dann sagen, nee, jetzt mache ich mal was anderes.
Ja, schon. Also weil aber auch dieses Selbstbild Teil von so einem binären System rückwärtsgewandte Musik, vorwärtsgewandte Musik zu sein, das ist irgendwie was Europäisches.
Ja.
Das ist aus in dieser intellektualisierten Musiksicht, da findest du das. Aber ich glaube im Jazz eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was Adorno mit dem Jazz hat, natürlich. Weil der will gar nicht Avantgarde sein. Ich glaube, und wir auch manchmal, wir Europäer mit unserem Blick auf Jazz, drücken dem Jazz das auch so ein bisschen auf. Ja. Ich habe in letzter Zeit öfter mal Gespräche geführt, nachdem wir diese Folge gemacht haben. Und man immer merkt diese Bitterkeit von so Leuten, die so ein bisschen auch einen intellektuelleren Zugang zu Musik haben oder selbst Jazzmusiker sind oder auch nicht mal. So, warum denn Adorno kein Jazz mag?
Ja.
Und mittlerweile, glaube ich, der Jazz will gar nicht gemocht werden von Adorno. Weil der möchte gar nicht in diesen Kriterien stattfinden.
Ja.
Also der sieht gar nicht seine Aufgabe irgendwie in so,
also,
Persönlichkeitsbildung.
Wenn wir jetzt Lester Young folgen, dann genau, dann ist es dem, der ist auf einer ganz anderen Schiene.
Ganz andere
Grundvoraussetzungen.
Ja. Sondern gute Feelings machen.
Ja, also, es ist ein ganz anderes Denkangebot,
Wenn du so willst.
Ja, genau. Also steht sich ja wirklich gegenüber.
Ja, total.
Ja.
Genau.
Muss man wirklich sagen.
Ja. Sehr gut, dass wir hier nochmal so einen kleinen philosophischen Abschluss geschafft
haben. Ja, wir wollten aufhören, so klug zu tun.
Ja.
Da haben wir uns eigentlich drauf geeinigt.
Jetzt spielen wir gleich nochmal den Düppler Schanzensturmmarsch.
Ja. Aber weil du es halt sagst, also sowohl Lester Young als auch Oscar Peterson haben durchaus diesen Unterschied auch damals schon markiert und auch wahrgenommen. Also in Europa und USA, was so für Europa war halt das Kunst, was in den USA eigentlich noch Unterhaltung war. Zu der Zeit, wo die dann auch hierher gekommen sind. Die Art und Weise der Wertschätzung, des Zuhören, also war viel verbreiteter zu der gleichen Musik, wenn sie die halt zu Hause gespielt hat, wurden Teller durch die Gegend geschmissen.
Ja.
Für Europäer ist Jazz eine Kunstform, für die USA ist es Unterhaltung. Das hat wohl Oscar Peterson genauso gesagt.
Ja, weil es aber auch diesen Gegensatz von Kunst und Unterhaltung, das ist halt genau was der europäische Kulturdiskurs aufmacht und bis heute tut, und da gibt es 1 Million Folgen drüber, wir müssen dann nicht wieder mit anfangen, aber das ist auch tatsächlich das Interessante an den USA, dass es da nicht so starke Abgrenzungswünsche, gerade von der Kultur gegenüber der Unterhaltung oder von der Kunst gegenüber der Unterhaltung, es da nicht so stark gibt in der Form.
Ja,
und das stimmt. Ist eigentlich, da vielleicht können wir uns da auch ein bisschen was abgucken.
Na klar.
Lester Young, muss ich sagen, habe ich als Knabe sehr gern so einen Sampler gehört.
Ja.
Den gab es bei 2001 zu kaufen für 5 Mark, so eine Doppel-CD, voll mit Lester Young-Stücken.
Ja.
Und von Billie Holiday so ein bisschen dasselbe. Da hatte ich auch so eine Best-of oder hab die. Das ist, weil diese beiden Künstler, also vor dem Zeitalter des Albums vor allen Dingen viel aufgenommen haben, also so vor Anfang der 50er oder Mitte, weiß ich, wann sich das Album so richtig etabliert hat.
Ja.
Deswegen könnte ich jetzt gar nicht so ein Album empfehlen.
Von beiden
Lester Young oder
Billie Holiday. Nee. Also ich meine, es ist ja auch total interessant, alte Billie Holiday-Aufnahmen zu hören, weil die kommt dann ja erst im dritten Chorus dran oder so.
Ja, ja. Nee, weil sonst würde man ja mal eine Hörempfehlung geben. Aber ich muss sagen, tatsächlich, bei mir waren das dann einfach so Sampler von beiden Künstlern, die ich gehört habe. Also beide zwei Künstler, die ich sehr gerne gehört habe früher.
Ja. Ja, es gibt auch, es gibt dann auch, ab den 50ern gibt es so richtige Alben auch von Billie Holiday. Spätestens da. Aber ich muss sagen, das sind auch nicht unbedingt die besten. Also das ist auch, da wird es auch langsam ein bisschen cheesy so. Also ich finde auch so diese ursprüngliche Kraft. Und ich mag natürlich auch das Monomikrofon.
Ja.
So, dass das ganze Orchester aufnimmt und so. Ich finde, da steckt irgendwie viel Dramatik drin, die mir irgendwie gefällt.
Ja, ja. Die sind auch beide nicht alt geworden, ne? Also Billie Holiday stirbt ja
irgendwie 58?
59, ja. Mit knapp 44 Jahren. Ja. Und Lester Young stirbt, glaube ich, auch um dasselbe Jahr. Auch 59, März 59. Und ist dann kurz vor 50 gewesen. Ja. Genau, das heißt aber, die haben quasi dieses Album-Age gar nicht mehr so mitgemacht in der großen Form, ne?
Ja, die große Billie Holiday-Biografin hieß ja Linda Kühl. Die hat selber nie ein Buch darüber geschrieben, weil die hat nur gesammelt. Ja. Alles, was man über Billie Holiday rausfinden konnte. Und dann ist sie eigentlich an der Verzweiflung darüber, das Buch fertigzustellen. Also ist sie total verzweifelt und hat letztlich laut mehreren Berichten Selbstmord begangen nach einem Konzertbesuch bei Count Basie.
Okay.
Ja, also sie wollte immer dieses Werk vollenden. Und auch heute beziehen sich eigentlich alle Biografen, die sich mit Billie Holiday befassen, kommen nicht an Linda Kühl vorbei. Aber sie hat selber halt nie wirklich was geschrieben, sondern es gibt einen riesengroßen Fundus und Haufen an Material von ihr. Aber sie hat halt einfach, die ist total verzweifelt daran, dass sie halt nicht hinbekommen hat, das zu ordnen.
Das mussten dann angebracht. Aus Frust darüber.
Ja.
Aber gibt es, welches Buch hast du?
Die wird schon noch andere Probleme gehabt haben.
Ja, aber was hast du da jetzt gelesen bei Billie Holiday?
Julia Blackburn, Billie Holiday heißt es.
Und die bezieht sich aber auf diese.
Auf Linda Kühl, okay, ja. Aber da gibt es mehrere Biografien über Billie Holiday, die müssen alle erstmal den Weg über Linda Kühl machen.
Okay, ist eine deutsche, Linda Kühl?
Kuel.
Ach so, okay.
Ja, Kuel. Okay. Q-U-E-H-L. Ja. Also deswegen sage ich Kühl.
Wo du sagst, Count Basie, eine kleine Albumempfehlung. Irgendwie, wo ich vor ein paar Tagen fing ich an, Count Basie-Alben zu hören.
Ja.
Und wo ich besonders hängen geblieben bin, ist.
Ach, du hast mir was geschickt, sorry.
Ist eine Platte, Chairman of the Board.
Ja.
Von, auch aus dem Jazzjahr 1959. Hat mir ganz gut gefallen. Ist auch, glaube ich, ein bisschen, das ist nicht eine volle Big Band, sondern eher so eine große Combo. Also auch mit Bläsern, das ist ja so die Zeit, wo dann die großen Big Band-Chefs so ein bisschen ihre Bands verkleinert haben in den 50ern, weil es nicht mehr so lief für den Big Band Jazz. Das habe ich nochmal gehört und dachte, es ist immer leicht, so Count Basie, dass so gerade diesen straight-ahead Mainstream-Jazz so ein bisschen abzulehnen, gerade wenn man so ein arroganter Europäer ist und immer denkt, das muss ja irgendwie alles fancy sein und hier.
Ja.
Aber das ist wirklich straight-ahead Jazz sein Vater. Weil es ist wirklich interessant zu hören, wie gut diese Musik zahnt und groovt und fließt.
Ja.
Also ohne, dass da jetzt super wilde Sachen passieren oder sowas. Ich war wirklich total beeindruckt beim Hören. Auch super, klingt auch super.
Wahnsinn, ja.
1959, Chairman of the Board. Ist eine richtige straight-ahead Jazzplatte.
Und die ist durchgehend zu empfehlen oder bestimmte Tracks?
Nö, ich fand das ist ja so ein bisschen bei dieser Musik so, das läuft halt auch so ein bisschen durch, natürlich.
Ja. Aber das ist mir gerade aufgefallen, weil du sagst ja, 59 sterben also Billie Holiday und Lester Young.
Und Count Basie nimmt Chairman of the Board auf.
Ja, und es entstehen halt diese ganzen Platten, die halt in eine neue Zukunft führen. Yeah. Also sowohl Giant Steps, Time Out von Dave Brubeck. Yeah. Was haben wir noch hier? Ornette Coleman.
Muss man da wohl ein bisschen abergläubisch sein.
Ja, ist doch interessant, dass sich da eine Generation verabschiedet und die nächste nimmt halt alle diese wegweisenden Platten auf. Das ist doch schon
1959.
Ja, ist echt schön.
Unser Jahr.
Unser Jahr.
Okay.
Da wären wir gerne dabei gewesen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute, oder?
Ja. Bye, bye.
Ciao,
Miss American Pie.
Ciao.